Online läuft jetzt auch, das ist cool. Dann nochmal ein besonders herzliches Willkommen an euch online. Also das sind ja alles, ich glaube, das ist der Himmel, der da in Bewegung ist, der sagt, komm endlich wieder vorbei. Also möglicherweise. Und sei hier, es sind doch viele da. Ich habe noch gedacht, Urlaub, Corona-Vorsicht. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich riesig, in so viele freundliche, hübsche Gesichter zu gucken. Und bevor wir einsteigen in die Predigt wird ein bisschen anders. Also ich dachte, und ich habe einen Bonbon im Mund, ihr vergebt mir das, das ist so noch so eine Sicherheitsmaßnahme, damit mein Husten mich nicht kitzelt. Und ich empfinde, dass Gott uns in eine bestimmte Richtung heute bringt, weil eigentlich war mein Ziel mit dem dritten Teil, euch die verschiedenen geistlichen Disziplinen so ein bisschen vorzustellen, die es gibt. Wir haben ja, der Bernd hat es angesprochen, Christa hat freundlicherweise das übernommen, immer wieder in der Gemeinde Gebet- und Fastenzeiten zum Beginn jedes Semesters. Nach den Sommerferien nur 7 Tage, im Januar dann wieder 21 Tage. Und wir möchten euch total ermutigen, da dabei zu sein, das gemeinschaftlich zu machen, ist auch total stark. Es ist viel leichter zu verzichten, wenn ich weiß, da sind auch andere, die machen das auch gerade, kann man sich austauschen. Und wenn man dann doch vielleicht von Süßigkeiten fasst und hat dann doch den Schokoriegel und der andere sagt, Mist, ich habe auch den Kuchen gegessen, dann ist man schon manchmal alleine oder man spornt sich an oder auf Medien zu verzichten oder wirklich ein Wasserfasten zu machen. Es ist total stark, das als Gemeinde, als lokale Versammlung zu tun. Und deswegen wäre das eigentlich ein super Punkt gewesen, so ein paar Wochen davor das reinzubringen. Aber ich habe gebetet, mache ich immer, sollte man machen, wenn man eine Predigt vorbereitet. Das ist eine gute Idee, Gott zu fragen, was möchtest du denn? Und es geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Es passt schon auch unter die große Überschrift, aber vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Einteiler, eine einzelne Predigt zum Thema geistliche Disziplin, weil mich das selber sehr, sehr beschäftigt und ich selber auch verschiedene Dinge neu oder wiederholt am Ausprobieren bin. Und ich möchte gerne den Heiligen Geist nochmal ganz bewusst einladen in unsere Mitte. Und würde gerne mit euch kurz beten. Seid ihr dabei? Super, ihr zu Hause auch? Seid ihr bereit? Wunderbar. Vater Gott, wir danken dir für deinen wundervollen, herrlichen, heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir für Christus, der uns gerettet hat. Dieses letzte Lied, das war so voller Freude, Herr. Mit einer Dornenkrone bist du unser König geworden, unser Erlöser geworden. Und wir feiern das so sehr, Jesus. Wir haben es vermasselt und du hast uns gerettet durch dein Opfer. Du hast uns freigekauft und wir feiern das nachher noch im Abendmahl. Wir feiern dein Blut, wir feiern deinen Leib, den du gegeben hast. Wir feiern, dass du an unserer Stelle die Strafe für unsere Schuld getragen hast auf Golgatha. Jesus, du bist so würdig, angebetet zu werden und Ehre zu bekommen. Wir sind so dankbar, Gott. Wir sind so dankbar für deine Erlösung. Wir haben nichts dazu beigetragen. Keiner hat es verdient. Und du hast es uns einfach geschenkt in Christus. Und du hast uns, als Christus weg war, die Verheißung geschenkt, den anderen Tröster, den wunderbaren Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir wollen dir heute Morgen sagen, wir lieben auch dich. Wir umarmen dein Wirken. Wir machen unsere Herzen weit auf. Ich mache mein Herz weit auf für dich jetzt gerade. Ich bete, denke durch meine Gedanken, rede durch meine Lippen, mit Konzept, ohne Konzept, darüber hinaus oder was auch immer dich bewegt. Und ich bete, komm, komm und spül raus, was eigen ist, was fleischlich ist, was nicht göttliches Denken ist. Erneuere uns, gib uns ja eine frische himmlische Infusion von deinen Gedanken, von deiner Freude, von deinem Frieden. Lass uns deine Gegenwart wahrnehmen. Wir ehren dich, Jesus. Und Herr, wir wollen, dass unsere Stadt, dass unsere Region weiß, wer du bist. Wir wollen starke Männer und Frauen Gottes sein, die dein Licht weitertragen, Herr, damit viele noch nach Hause finden. Auch hier in Limburg und in unseren Ortschaften, wo wir herkommen. Herr, wir brauchen dich so sehr. Und wir wollen uns nicht um uns selber drehen, sondern wir wollen wachsen. Wir wollen, ja, mündige, starke Jünger Christi sein, die andere anstecken mit der frohen Botschaft. Ehre sei dir, Gott. Danke, dass du auch das Wort heute Morgen dazu gebrauchst, als ein Baustein. Amen. Amen. Drei Gedanken. Völlig überraschend. Drei Gedanken in der Predigt ist ja meistens so. Keine Präsentation, ein Videoclip. Und ihr könnt mitschreiben, ihr könnt eure Bibel aufschlagen. Genau, wir beratschlagen gerade über die Lichter, ob wir neue, wir brauchen neue Leuchtmittel über euch. So, vielleicht wird es dann auch heller und Papierbibeln werden wieder nützlicher. Okay, mein erster Gedanke heißt, keine Verdammnis. Das kennen wir aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Mein Untertitel für den ersten Gedanken, keine Verdammnis, heißt, durchbrich das negative Paradigma. Moment. Es ist morgen, ich hatte erst eine Tasse Kaffee, es ist dunkel. Die Frau hat gerade ein Fremdwort verwendet. Was ist ein Paradigma? Ein Paradigma ist eine, man kann es beschreiben, Weltanschauung, ein Standard, eine Art zu denken, eine Komposition von Vor-Urteilen, ein Filter, mit dem ich das, was ich erlebe, was ich erfahre, das, was du gerade hörst, sortiere. Im fortgeschrittenen Kurs für Träume haben wir einen Begriff kennengelernt aus der englischen Sprache, den wiederhole ich jetzt nicht. Dieses Wort hat jedenfalls eine ganz bestimmte Denkweise beschrieben, die Wunder kategorisch ausschließt. Und wir haben das erlebt, habe das an anderer Stelle schon mal erzählt. Ein Mensch erlebt ein Wunder in seinem Körper nach Gebet von Bernd, so ein Freund, der gar kein Christ ist, der weit weg ist von Gott, wo ein Knochen, der gespalten war, wieder eins wurde, bewiesen durch Röntgenaufnahme, großes Erstaunen des Arztes. Und der Mann weigert sich, das seiner Frau zu erzählen oder irgendjemandem, hat es dann nach 2 Jahren in Bernd erzählt, weil er sagt, das kann ja nicht sein, das gibt es nicht. Es gibt keine Wunder, es gibt keine Heilung nach Gebet. Und das ist ein Paradigma, das muss dieser Mann durchbrechen. Das ist ein Gebetsanliegen, die Bibel nennt das Verblendung, damit er zu Gott kommen kann. Weil wenn wir zu Gott kommen, müssen wir, was sagt die Schrift, glauben, dass er ist. Und ein Belohner derer ist, die ihn suchen. Stimmt's? Das ist so der Minimumansatz. Und zumindest die Option in Betracht ziehen, es könnte ja sein, dass die Bibel recht hat. Es könnte ja sein, dass das, was das Wort Gottes sagt, stimmt. Und nur mal so als Experiment lasse ich mich vielleicht durch ein Gebet drauf ein. Und habe jetzt gelesen, dass eine sehr bekannte Frau Gottes, die leider jetzt gerade heimgegangen ist, die Frau von Bill Johnson, ich habe irgendwo in einer dieser Abhandlungen gelesen, dass sie auch auf Gott so zugegangen ist mit so einem ganz einfachen Gebet, was gar nicht in unser Schema des Übergabegebetes so richtig reinpasst. Der Bernd ist so Christ geworden, hat zu Gott gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich auch. Das waren die ersten glaubensvollen Worte in der Weise, die er gesprochen hat zu Gott und es hat sein Leben verändert. Der Mann war definitiv nicht mehr derselbe und ist es nicht mehr geblieben. Ich kannte ihn vorher und ich kenne ihn nachher ziemlich gut. So, ich kann das beurteilen. Das war radikal und ist es bis heute. Und diese Denkweise, die wir oft haben, die Verdammnisdenkweise, die trennt uns von Gott. Die trennt Menschen von Gott, die Gott noch gar nicht kennen. Aber die trennt uns Christen auch manchmal von Gott. Und darüber möchte ich im ersten Punkt mit uns sprechen. Wir fangen mal ganz von vorne an, im Garten Eden. Da waren Gott und Mensch engste Freunde. Beste Kumpels, ganz eng, ungetrübte Beziehungen. Sie kannten sich gut, sie haben viel Zeit miteinander verbracht, teilten ihre Herzensanliegen, haben zusammen gelacht, haben sich vielleicht die Bäume angeschaut, die Schöpfung, die Tiere. Und waren einfach, ja wie du im Urlaub mit deinem Ehepartner, gut gelaunt, voller Freude und voller Staunen. Und dann ist etwas passiert, ihr kennt die Geschichte mit der Schlange, und das wiederholt sich seit Jahrtausenden zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Was ist passiert? Lass es mich so kurz beschreiben. Man fängt plötzlich an, negativ über den anderen zu denken, Lügen zu glauben und Entscheidungen zu treffen, die die Beziehung schlussendlich kaputt machen oder trüben. Das ist so, so gehen Ehen kaputt, so gehen Gemeinden kaputt, so gehen Eltern-Kind-Beziehungen kaputt, so gehen Gottesbeziehungen kaputt, genauso. Jemand pflanzt dir eine Saat in dein Ohr, in deine Gedanken, ein Wort, ein negatives Wort und du denkst,
Ja, die ist mir schon immer komisch vorgekommen, wenn ich die in der Gemeinde gesehen habe. Dass die nicht ganz sauber ist, ist ja wohl klar. Nee, mit der gehe ich kein Eis essen. Nee, da helfe ich auch nicht beim Putzen und sowieso, die anderen können sowieso mal putzen. Ich habe dieses Jahr schon geputzt. Und versteht ihr? So bahnt sich das Feindbild einen Weg. Wie hält man Leute weg von einem fremden Land? Ich kann nicht viel darüber reden. Lieber Thomas, du könntest eine Geschichte dazu erzählen. Du warst mal in einem anderen Land, das genauso so ähnlich hieß wie das Land, wo wir jetzt zusammen sind. Auf der anderen Seite von einer Mauer, von einem Zaun, von einer Grenze. Und dann hat man immer, was hat man gemacht? Man hat ein Feindbild aufgebaut. Ich glaube sogar auf beiden Seiten am Ende, damit man ein bestimmtes Verhalten daraus resultiert. Was würde passieren, steht jetzt gar nicht in meinem Skript, wenn du dich heute Mittag oder heute Abend, wenn die Sonne nicht mehr so schön scheint, dich hinsetzt und machst eine Liste von all deinen Feindbildern, deinen negativen Gedanken, die du Gott gegenüber noch hast und Menschen gegenüber noch hast, und würdest die mit dem Heiligen Geist mal durchgehen, was würde das vielleicht an Transformation bringen? Ich kenne diese Stimme. Und das ist eine der Versuchungen, auf die ich häufiger reingefallen bin. Dass jemand, ein Mensch oder ein Gedanke, der, wo kam der denn plötzlich her, der nicht von mir kam, als Same kommt, als Angebot kommt und mir sagt, Person X oder Y ist komisch, ist nicht in Ordnung, ist zu verurteilen, ist negativ zu betrachten. Und was mache ich? Ich trete innerlich zurück, gehe auf Distanz und ich fange an, Entscheidungen zu treffen, die diesem Feindbild, sei es noch so subtil, entsprechen. Schon mal passiert? Euch nicht? Mir schon ganz oft. Und manches Mal, wenn ich dann gebetet habe, hat Gott mir gezeigt, Iris, das war der Teufel. Es ist eine Illusion. Du hast weder einen Konflikt mit der Person, noch hat die ein Problem mit dir. Und ich habe dem dann auch teilweise auf den Zahn gefühlt, teilweise ist es durch Gebet wie verpufft. Und habe dann gespürt, wer hier am Werk war. Okay. Dann legte Gott, wir lesen Genesis 1, Abvers 8. Ich habe mir die Hoffnung für alle Übersetzungen genommen, weil ich sie nett fand für diesen Teil. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Dort teilte er sich in vier Arme. Der erste Fluss hieß Pishon, er fließt rund um das Land Havila. Dort gibt es reines Gold, wertvolles Harz und den Edelstein Karneol. Der zweite ist der Gihon, er fließt rund um das Land Äthiopien. Der dritte heißt Tigris, er fließt östlich von Assyrien. Der vierte ist der Euphrat. Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Das waren Gottes Worte an Adam. Und dann nur noch ein Vers aus dem ersten Buch Mose 3, Kapitel 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Das Übertreiben einer vielleicht negativen Handlung oder Eigenheit eines anderen Menschen ist eine fantastische Manipulationsmethode. Schon mal erlebt? Schon mal selber ausgeführt? Wahrscheinlich beides. Auch wenn du dich gerade nicht erinnern kannst. Da sind wir Meister drin. Und selbst wenn wir Kinder sind und noch so klein. Das Hinterfragen der Güte Gottes, die du so schön beschrieben hast, eben am Anfang, die wir besungen haben, liegt hinter dieser Art von Versuchung, Gottes Wort in Zweifel zu ziehen. Und die Frage, die wir dann im Raum stehen haben, Das ist eine ganz essentielle Frage. Diese Frage lautet, ist das Leben, so wie Gott es vorsieht, wirklich das, was mich glücklich macht? Jeder im Saal, behaupte ich mal, hat sich vielleicht mehr unbewusst als bewusst genau diese Frage gestellt. Wenn Gott sagt, mach es so und in dem Lebensbereich mach es so und ich mache es anders, ist eigentlich logisch, dass ich mir mehr glaube als Gott. Ist so. Das, was du tust, davon bist du überzeugt. Wir können viel reden. Aber das, was wir wirklich umsetzen, ist das, was wir wirklich glauben. Ich habe Predigten gehalten. Ich erinnere mich an zwei Beispiele. Habe die auch schon ein paar Mal erzählt. Ich weiß, ich habe einmal eine Predigt gehalten. Die habe ich genannt, Gemeinde mehr als ein Sonntagsflirt. Das ist kein Selbstbedienungsladen, wo ich sonntags hingehe, wenn ich dann mal Bock habe und mir nehme, was ich brauche. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann halt nicht mehr. Dann fahre ich nach Wiesbaden in die Gemeinde oder irgendwo anders hin. Ja, ich will dir auf den Fuß treten. Und ich hoffe, dass es Gott ist, der dir auch ein bisschen auf den Fuß treten will. Und ich habe über Verbindlichkeit gepredigt, dass Gott will, dass jeder Christ in eine lokale Gemeinde dazugehört. Egal wo, du musst sie halt rausfinden, du musst Gott fragen. Nicht da, wo du wohnst unbedingt, nicht da, wo du es am coolsten findest, da, wo Gott sagt, das ist deine Heimat. Meistens ist es der Ort, wo man sich bekehrt hat. Aber manchmal im Laufe des Lebens ändert sich das. Oder es kann auch am Anfang eine andere sein. Aber das ist was du mit Gott zusammen rausfinden kannst. Und dann war die Predigt zu Ende und wir haben vor Corona die Leute immer verabschiedet und haben das ja auch jetzt langsam wieder angefangen an der Tür. Und dann hat ein Mann mir die Hand geschüttelt und hat sich ganz herzlich für die Predigt bei mir bedankt, was mich überrascht hat. Wir hatten ihn nämlich kurz vorher eigentlich, also wir hatten, glaube ich, seine Mitgliedschaft beendet, weil er über eine ganz, ganz lange Zeit weder sonntags da war, noch in der Kleingruppe, noch finanziell sich beteiligt hat, noch mitgearbeitet hat. Der war eigentlich gar nicht mehr präsent. Und wir haben dann irgendwann gesagt, du stehst hier noch auf dem Papier, macht das noch Sinn? Er sagte, nö. Und dann war er kein Mitglied mehr. Also wir fragen dann immer. Und also wir lieben es, wenn du Mitglied werden willst. Wir freuen uns, wenn Gott dich geschickt hat. Aber wir wollen keine Karteileichen. Deswegen gucken wir einmal im Jahr immer durch. Und wenn jemand ein, zwei Jahre in der Regel keins von den vier Sachen mehr hat, dann fragen wir und sagen, ganz ehrlich, wo ist denn dein Herz? Bist du noch dabei oder soll man nicht ehrlich sein und das Papier dem Zustand anpassen? Weil es ist ja eine Form von Selbstbetrug irgendwo und wir denken, du bist immer noch. Und bei manchen ist es auch so, die sagen, boah, mir geht's gerade nicht gut, ich habe eine schwere Zeit, ich liebe die Gemeinde, lass mich. Also das kann ganz unterschiedlich ausgehen. In seinem Fall endete es mit einem Streichen von unserer Gemeindemitgliederliste. Dann tauchte er wieder auf, hörte diese Predigt, bedankt sich bei mir und ich dachte natürlich, wie cool, jetzt hat er es geschnallt. Jetzt kommt er und wird wieder Mitglied. Hat er nie gemacht, ist inzwischen auch gar nicht mehr am Leben. Ich habe ihn danach, weiß ich nicht, vielleicht noch ein, zweimal gesehen und das war's. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie ich sagen kann, hast du super gepredigt, ich stimme dir zu. Hätte er ja nicht sagen müssen. Er hätte ja sagen können, hast du nett gesagt, ich sehe das anders. Wir brauchen keine Gemeinde. Der Herr und ich, wir zwei, wir schauen das auch alleine bis in den Himmel. Das ist auch so, das geht schon. Ein anderes Mal habe ich gepredigt über Sexualität und über die Heiligkeit der Ehe, dass Sexualität in die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau und so weiter gehört. Stehe ich wieder am Ausgang, drückt mir eine Frau die Hand, sagt mir mit Tränen in den Augen, vielen, vielen Dank, Iris, für die gute Predigt. Habe ich mich riesig gefreut und habe gedacht, jetzt wird sie. Es war eine ganz wunderbare, liebe Schwester, die viele Jahre hier war, die durch dramatische, traurige Umstände alleinstehend wurde und dann hatte sie jemanden kennengelernt, was auch schön ist. Und wenn wir im Herrn heiraten, sagt die Schrift, ist das super. Und sie hat dann ein paar Entscheidungen getroffen, die sehr, sehr weitreichend waren. Ihr könnt es euch denken, sie haben eigentlich gelebt wie ein Ehepaar. Und dann musste ich das Gespräch führen nach 1. Korinther 5, da habe ich keinen Bock drauf. Es ist nicht einer meiner Lieblingsjobs. Wenn ich weiß, dass zwei Menschen zusammenleben, die nicht miteinander verheiratet sind und mindestens einer ist Gemeindemitglied, dann sagt die Bibel, dann müssen wir darüber reden. Wenn einer sich Bruder nennt und in Unzucht lebt, müssen wir das konfrontieren, wenn ich das weiß. Also ich habe keine Webcams in euren Schlafzimmern oder in euren Autos und ich weiß auch gerne nichts, ganz ehrlich so. Ne? Aber wenn es mir jemand sagt, wenn ich das weiß, dann muss ich mit der Person oder jemand, Wenn du es bist eigentlich sogar du gerufen, mit der Person zu reden. Es ist nicht nur unser Job. Es ist der Job von jedem Christen, einen Bruder, eine Schwester anzusprechen, mit der du in Beziehung stehst, so ein bisschen zumindest liebevoll, nicht mit der Keule, nicht mit dem Baseballschläger in der Tasche, sondern zu sagen, hier. So, das habe ich gemacht. Und habe gesagt, warum heiratet ihr nicht? Ihr seid erwachsene Leute, was hindert euch? Da gab es dann finanzielle Nachteile im Fall der Eheschließung. Deswegen wurde nicht geheiratet. Dann haben wir eine Frist gesetzt und nochmal. Dann war sie in diesem Gottesdienst, hörte diese Predigt, bedankt sich bei mir. Und ich dachte, jetzt wird sie bestimmt eine gute Entscheidung treffen. Hat sie nicht. Ich habe sie danach, glaube ich, noch zweimal gesehen. Ich glaube, sie ist sogar inzwischen verheiratet. Ich weiß nicht, ob vielleicht geht sie auch woanders in Gottesdienst. Ich weiß zumindest nicht, dass sie da ihr Leben revidiert hat. Wenn wir nur, schreibt Jakobus so schön, Hörer, aber keine Täter des Wortes sind, betrügen wir uns selbst. Es ist einfach verlogen, Halleluja zu schreien und Gott ungehorsam zu sein. Okay, dieser Satz könnte dich jetzt in Verdammnis bringen, aus der ich dich ja gerade herausholen will. Und darum gucken wir uns jetzt drei Leute an, die diese Distanz hatten und die das Paradigma der Verdammnis durchbrochen haben. Weil das Coole ist ja, wir können mit einem Fingerschnippen zu Gott zurückkehren. Völlig stressfrei. Versteht ihr? Das ist gar nicht so schwer. Und er steht die ganze Zeit da. Ja. Der erste von Gott distanzierte Mensch, logisch, war der erste Mensch. Ho, ho, super. Keiner hat es geschafft. Du auch nicht. Und ich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Adam, wo bist du? Hat Gott nicht gefragt, weil er keine Ahnung hatte, wo der Kerl steckte, sondern er hat ihn eingeladen, die Distanz zu überwinden und zu Gott zu kommen für die Lösung seines Problems, das er sich gerade eingehandelt hatte. Das Bewusstsein, etwas getan zu haben oder zu tun, was Gott missfällt, weckt in uns Angst und Scham. Auch das hat sich nicht geändert seit Eden. Wir meiden Gott. Wir hören auf, die Bibel zu lesen. Gebet ist unangenehm, weil es ja immer wieder, wenn du dich daran begibst, dann kommt ja der Heilige Geist wieder, wenn dein Herz noch nicht ganz mit Schwielen versehen ist und verhärtet ist und sagt, Schätzchen, wir müssten da mal über diese eine Sache sprechen. Könntest du bitte? Und ich bin genau so ein Fall wie ihr. Ich bin nicht besser. Gott hat viele Dinge wochenlang mit mir beackert, bevor ich dann gesagt habe, ist ja gut, ich mach's schon. Also am Anfang normalerweise, wenn du gläubig wirst, sind es die dicken Klöpse. Und später sind es so die Feinheiten im Zwischenmenschlichen, die Feindbilder oder was auch immer. Und ja, ich erzähle euch ein Beispiel, das euch vielleicht so ein bisschen schockiert, habe es aber schon mal erzählt, damit ihr denkt, ich weiß auch, wovon ich rede. Ich war ein halbes Jahr Christ und ein Jahr mit meinem Freund zusammen, der da vorne in der ersten Reihe sitzt. Damals hatte der noch schwarze Haare. Heute hat er diese coole Pfeffersalz-Variante gewählt, die ich auch sehr schick finde. Grau gemischt mit Schwarz. Ist die Grundwürze jedes guten Essens, ne? Genau. Und er war damals in Urlaub in Asien mit seinen Eltern. Der Urlaub war länger geplant, als unsere Beziehung existierte, glaube ich, so war das ungefähr. Und da der Bernd seine Freundin normalerweise alle 2 bis 3 Monate gewechselt hat, wäre das wahrscheinlich auch nicht so dramatisch gewesen. Aber dann haben wir zwischendrin beide Gott kennengelernt, haben wir gewusst, wir gehören zusammen und das ist es jetzt. Ich habe mich sehr einsam gefühlt. Ich habe in meiner Familie ein bisschen Spott erlebt von einer bestimmten Seite. Und dann hat mich, ja, ich sag mal, eine Freundin mich eingeladen. Es war am Anfang des Jahres, auf eine Kappensitzung. Wisst ihr noch, was das ist, ihr geheiligtes Volk? Da steht auch immer einer vorne, lästert meistens über Menschen. Und habe ich früher auch gemacht, gelästert und auch auf der Kappensitzung vorne gestanden. So mit 12, 13 hat mich die Frau im Gesangsverein, hat mich da, keine Ahnung, egal. Dann bin ich da mit hin. Und was macht man da? Man hört viel dummes Zeug, viele Worte, die man nicht unbedingt hören sollte. Man trinkt Alkohol und man sitzt dicht mit Menschen zusammen. Ich habe auch dicht mit einem Menschen zusammengesessen und meine Freundin auch. Die 2 anderen Menschen waren 2 Männer. Und wir haben uns unterhalten und ich habe mit meinem Gegenüber über Jesus geredet, während ich, was habe ich denn getrunken? Irgendwas Cola mit Rum oder Cola mit Bacardi? Was hat man denn? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Also es ist schon satte paar 30 Jahre her. Ja, und dann der Alkohol, du tust Dinge, du sagst Dinge, die du eigentlich gar nicht sonst tun würdest. Und ich war ja so alleine und der doofe Bernd war so weit weg und überhaupt. Dann sind wir zu uns nach Hause, mein Elternhaus. Und Mama, du, ich hoffe, ich habe dir das schon mal erzählt, wenn du das jetzt guckst. Und ich saß mit meinem Gegenüber unten in der Küche auf dem Sofa. Meine Schwester ging mit dem anderen hoch, die haben geredet. Wir haben auch geredet, aber wir haben auch ein paar Berührungen ausgetauscht. Wenn ich dir die jetzt beschreibe, es kam zu keinem Kuss auf den Mund, aber jede Berührung, die du mit einer Person des anderen Geschlechts austauschst, die nicht dein Ehepartner ist, ist falsch. Außer Handshake und ein kurzer Drücker in der Gemeinde oder sowas. Ja, das war nicht angemessen. Okay, bevor ihr jetzt wilde Fantasien entwickelt, er hat mir die Füße massiert und mich am Nacken geküsst. So, das ist passiert. Okay, dann ist er gegangen und ich bin schlafen. Und meine Schwester, die war auch völlig schockiert, als ich ihr dann gesagt habe, was da so war. Und am nächsten Morgen habe ich mich so unter Verdammnis gefühlt, wie vielleicht danach, weiß ich nicht, noch einmal in meinem Leben, seit ich Gott kenne. Ich habe mich widerlich, ich habe mich selber zum Kotzen gefunden. Absolut widerwärtig. Ich habe mich geschämt, ich habe geweint und es hat mir unsagbar leid getan. Ich habe gedacht, warum bist du auf diese Scheißkappensitzung gegangen? Warum hast du das getrunken? Warum bist du in diese Richtung gegangen? Und ich hatte viel Verdammnis und ich habe wahrscheinlich mehrere Stunden damit verbracht, Buße zu tun bei Gott. Er hatte mir schon nach dem ersten Mal vergeben. Ich mir selber noch nicht. Es hat eine Weile gedauert. Warum erzähle ich dir das? Weil ich sagen will, egal wo du stehst in deiner Distanz, es gibt keine Verdammnis und Gott vergibt dir ganz schnell. Er vergibt dir sofort und er gibt dir auch die Gnade und die Kraft, dass du den Scheiß nicht wiederholst. Habe ich nie wieder gemacht. Bernd hat sich sehr gefreut, dass ich das nie wieder gemacht habe. Okay, die zweite Person, die von Gott distanziert ist, die würden wir uns jetzt in einem Videoclip anschauen. Den haben wir uns tatsächlich schon mal angeschaut aus The Chosen. Wer kennt The Chosen? Wenn du es noch nicht kennst, dann freu dich drauf, entdecke es. Eine fantastische Serie über das Leben von Jesus und ja, ich feiere das, dass es das gibt. Und wir schauen uns jetzt die Begegnung von Jesus mit der Frau am Brunnen an.
Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
Das wäre wirklich schön.
Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Beweise es.
Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
Ich habe keinen Ehemann.
Du hast recht. Du hattest 5 Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
Ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
Nein.
Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen.
Ich habe Fehler gemacht. Zu viele. Aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
Wieso?
Unsere Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur dass du es tust. Herz und Verstand, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir. So lange vertraue ich niemandem.
Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten. Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert.
Hör auf.
Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
Warum tust du das?
Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
Du hast dir die Falsche ausgesucht.
Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag?
Ich werde von den anderen abgelehnt.
Ich weiß. Aber nicht vom Messias.
Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
Das hatte ich gehofft.
Herz und Verstand?
Herz und Verstand.
Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
Bald. Nur ums Herz.
Versprichst du das?
Ich verspreche es.
Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein.
Das ist so meine Vorstellung von euch nach der Predigt. Yay! Okay, wir gucken sie an. Machen wir den Transfer zu uns? Kriegen wir das emotional auf die Reihe? Christus kennt alles von dir. Jede sexuelle Begegnung, die du hattest. Jede Selbstbefriedigung, jeden Konsum von Pornografie. Jede Sexualität außerhalb der Ehe, jeden homosexuellen Gedanken. Gott weiß alles, was du dir als Substitut, als Ersatz für ihn gesucht hast. Er kennt alles Böse in meinem Herzen und in deinem Herzen. Jeden schlechten Gedanken. Jedes Gemecker. Er kennt jede Lüge, die wir jemals ausgesprochen haben. Jede Übertreibung. Er weiß um jede Sucht. Jedes Überessen, jeden Hass, jedes Vorurteil, jede Angst. Was macht er damit? Er sitzt mit dieser geballten Masse an Informationen im Getränkemarkt und wartet auf dich. Oder was nehmen wir denn für den Brunnen? Also im Wald, wo du spazieren gehst, an der Grillhütte, wo du manchmal sitzt und betest. Oder such dir einen Ort aus. Da, wo du regelmäßig bist und vielleicht alleine bist, da sitzt Jesus, weiß all das über dich und er lächelt dich an und er sagt, lass mich dich doch retten, lass mich dir doch vergeben, lass uns doch den ganzen Rotz abwaschen, mit einem Schnipp. Das ist das Evangelium. Manchmal, wenn wir länger mit Gott unterwegs sind, haben wir vergessen, dass es so einfach ist. Heißt das, dass ich danach, wie Paulus sagt, alles tun darf?
dass es egal ist, wie oft ich sündige, natürlich nicht. Gott gibt dir die Kraft zu widerstehen und wenn du wieder hingefallen bist, aufzustehen. Aber das Geniale am Evangelium ist doch, dass ich mir nicht, entschuldigt das Wort, den Arsch aufreißen muss anschließend, wie ich damals nach diesem ekelhaften Abend, sondern er vergibt viel schneller als wir uns selbst oft oder als wir anderen Menschen vergeben. Das hatten wir schon ein paar Mal die letzten Wochen, das Thema Vergebung. Hat der Bernd super durchgepredigt und ich habe mich entschieden, im Club der Vergebungsfanatiker dabei zu sein. Oder? Okay, also Jesus wartet am Brunnen genauso auf dich, wie er auf die Frau gewartet hat. Und dass dies verpeilt hat, haben wir ja jetzt alle aus der Bibel und aus der Story gerade gehört. Die letzte von Gott distanzierte Person für das Beispiel, die ich mir ausgesucht habe, ist Petrus. Der berufene Jünger, ganz vorne mit dabei, ganz große Klappe auf dem Wasser gelaufen. Er hatte dieses Bändchen, er war nicht nur auf der Konferenz, also Konferenzen sind super, Awakening Europe oder wo auch immer, er hatte I walked on water and you? Ne? Ich meine, wir reden über das Absaufen, red doch mal über die Schritte, die er gemacht hat. Also ich habe es noch nicht erlebt. Er hat im Glauben was geschafft, als er auf den Herrn geblickt hat. So, also der konnte ja schon angeben. Aber dann gab es dieses Erlebnis, Matthäus 26, nach Jesu Verhaftung. Petrus war immer noch im Hof. Da trat eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du gehörst doch auch zu Jesus, diesem Galiläer. Aber Petrus bestritt das laut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie nennen wir das? Lügen, ne? Ja. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn eine andere Dienerin und sagte vor allen Leuten, der da gehört auch zu diesem Jesus von Nazareth. Doch Petrus behauptete wieder und diesmal schwor er sogar, ich kenne den Mann gar nicht. Kurze Zeit später kamen einige von den Leuten, die im Hof standen und sagten zu Petrus, natürlich gehörst du zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht, Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Aua, 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 aua. In diesem Augenblick krähte ein Hahn und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Adam, die Frau am Brunnen und Petrus, drei von Gott distanzierte Menschen. Und alle drei haben Gott wieder getroffen. Adam hat einen Pelzmantel gekriegt mit seiner Frau. Das erste Mal, das Blut floss, um Sünde zu bedecken, hat Gott das Opfer dargebracht. Und das letzte Mal hat es wieder Gott dargebracht auf Golgatha. Und er hat dem Menschen sein Feigenblatt ersetzt. Die Frau am Brunnen, die Geschichte haben wir so schön gerade dargestellt bekommen, erlebt den barmherzigen, sündevergebenden Jesus. Und Petrus, wenn du es nachlesen willst, in Johannes 21, hatte eine wundervolle Begegnung mit dem Auferstandenen. Und er durfte dreimal seine Liebe zu Gott bekennen oder sein Wollen zu lieben, wie auch immer. Und er hat Gottes Vertrauen bekommen. Gott hat ihn ausgesandt. Er war einer der ersten Apostel. Manchmal könnte man denken, versteht mich recht, das ist nicht jetzt lästerlich gemeint, Gott ist bescheuert. Versteht ihr, wie ich das meine? Einem Menschen vertrauen, der gerade so ins Klo gegriffen hat. Aber das tut Gott. Das tut er mit mir auch. Und mit dir auch. Hast du es schon gemerkt? Dass du einen Auftrag hast und dass Gott nicht verzweifelt die Hände ringt, wenn du mal versagt hast, sondern dass Vergebung da ist und dass der Geist Gottes da ist, um dich zu erneuern. Darum, das war jetzt ein langer erster Punkt, durch die zwei anderen müssen wir schnell durchmarschieren. Durchbrich dein negatives Paradigma und komm voller Zuversicht zu Jesus. Das ist, glaube ich, der Schrei Gottes heute Morgen, der am wichtigsten ist. Mein zweiter Gedanke ist näher zu ihm. Ich versuche das mal zusammenzufassen, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich lese euch zwei Zitate vor, die reichen wahrscheinlich. Dallas Willard schreibt, wir begehen den Fehler zu glauben, um Jesus nachzufolgen, müssten wir unsere Feinde lieben, die zweite Meile gehen, die andere Wange hinhalten und dem Leiden geduldig sein, während sich unser übriges Leben in nichts von dem der anderen, die nicht zu Christus gehören, unterscheidet. Es ist Ausdruck jener wundersamen und fehlgeleiteten Neigung unserer Zeit, voller Inbrunst an die Macht der kurzatmigen Kraftakte zu glauben und darüber die langfristige Arbeit an unserem Charakter und an unseren Lebensgewohnheiten aus den Augen zu verlieren. Und jetzt hör gut zu, es kommt ein ganz toller Satz. Wir werden nämlich dann wirklich zu Nachfolgern Jesu, die ihm ähnlich sind, wenn es uns schwerfällt, nicht so zu handeln wie er. Das heißt, ich bin so mit Jesus verbunden in meinem Alltag, dass ich gar nicht anders kann, als dem Mann, der mir die Vorfahrt so brutal genommen hat, dass ich eine Vollbremsung machen musste, nicht in meinem Auto zuzuschreien, du, sondern Herr, segne ihn. Der muss voller Verzweiflung sein, vielleicht liegt seine Frau im Krankenhaus, keine Ahnung. Versteht ihr, dass meine Reaktion nicht Hass und Beschimpfung ist und Wut, sondern Segen. Oder, ja, denkt euch andere Beispiele aus, ihr seid fit, könnt euch bestimmt ein paar Sachen überlegen. Das heißt, du reagierst automatisch so, das ist das langfristige Ziel, so wie Jesus sich verhalten würde. Dann, ich mag auch die Armbändchen, was wird Jesus tun, das sind nicht schlechte Sachen. Und ganz ehrlich, manchmal ist es vielleicht auch besser, aus Angst etwas nicht zu tun, als es zu tun. Ne? Also im Zweifelsfall ist es besser, als unter den Konsequenzen einer falschen Entscheidung zu leiden. Aber das Optimum ist es, mit dem Herrn so connected zu sein, dass dein Leben sich seinem immer mehr angleicht. Das ist, worum es geht. Oswald Chambers, zweites Zitat zu Punkt 2, dann kommen wir zu Punkt 3 und zum Finale. Er sagte, die Bergpredigt, kennt ihr noch die Bergpredigt, ne? Matthäus 5, 6, 7, sowas, selig sind, und dann stehen lauter Verhaltensweisen und Einstellungen da, die Jesus gut findet. Oswald Chambers sagt also, die Bergpredigt ist keine Auflistung von Verhaltensmaximen, nach denen man sich richten sollte. Ohne eine tiefe Identifikation mit Jesus ist dies gar nicht möglich. Die Bergpredigt ist eine Beschreibung des Lebens, das wir leben, wenn der Heilige Geist in uns freie Hand bekommt. Die Liebe Gottes mich durchdringt und ich ihn zurückliebe und Menschen zurückliebe. Wenn ich Gott liebe, liebe ich Menschen. Wenn du Menschen nicht liebst, dann hast du ein Problem mit Gott. Dann bist du ein Lügner, schreibt Johannes. Wenn du behauptest, ich liebe Gott, aber die in der Gemeinde, die kann ich nicht leiden. Da stinkt was. So, und das heißt, es ist wie in der Ehe. Wenn ich morgens aufstehe, nehme ich mir nicht vor, ich muss heute mindestens 8 Minuten mit Bernd reden, weil das durchschnittliche Ehepaar kommuniziert 7 Minuten am Tag, wir wollen besser sein. Ich muss ihn mindestens 3-mal küssen, ihm mindestens 2-mal sagen, dass ich ihn liebe. Ab und zu braucht er Sex und ich auch. Ich koche ihm was, was er gerne mag. Ich verzichte auf Scampi und Hülsenfrüchte, die er nicht gerne isst. Versteht ihr, ich habe morgens keine Gesetzesliste auf meinem Nachttisch liegen, wie ich eine gute Ehefrau sein möchte. Gute Vorsätze sind nicht grundsätzlich schlecht. Ich tue die Dinge einfach, weil ich den Mann mag. Ich kann den saugut leiden. Und ich finde, das ist das beste Stück, was mir hätte passieren können. Und weil er mit Jesus geht, wird er immer schöner, innerlich und äußerlich. Und ich, sagt er zumindest irgendwie auch. Ja, da kommen wir ganz gut mit klar. Versteht ihr? Und so ist es das Leben mit Jesus. Weil ich Gott liebe, ich kann das nicht. Es gibt Dinge, die kannst du auch nicht mehr tun. Und der Kreis der Dinge, die wir noch tun können, obwohl Jesus in uns ist, der sollte halt kleiner werden. Also der Dinge, die Gott doof findet, meine ich jetzt. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, hat Paulus an die Korinther geschrieben. Das Prinzip der sozialen Ansteckung haben nicht die Soziologen erfunden, sondern die Bibel hat es schon immer gewusst. Aber der Umkehrschluss gilt ja auch, darum hockst du ja heute hier in der Kirche. Guter Umgang verschafft auch gute Sitten. Menschen, die gleichen Prioritäten haben, die gleichen Kämpfe kämpfen wie du, die, wenn sie ehrlich sind, ja auch mal erzählen, dass sie mal einen Tag nicht gebetet und die Bibel gelesen haben. Oh Mann, und Gott hat sie trotzdem noch lieb und das Ticket in den Himmel ist nicht verschwunden. Das tut gut. Oder jemand, der mutig evangelisiert hat, der was erzählt, was er mit Gott erlebt hat, das macht doch was mit dir. Darum treffen wir uns hier. Das hat sich gereimt und was sich reimt, ist gut. Okay. Dritter und letzter Gedanke. Tipps vom reichsten Mann der Welt für die unsichtbare Welt. Wer ist der reichste Mann der Welt? Gott ist jetzt die supergeistliche Antwort. Ja, die meine ich jetzt gerade nicht. Der reichste Mann der Welt im Moment ist Elon Musk. Genau. Der hat irgendwie so 270 schlappe Milliarden oder so. Das ist der, der mit den Elektroautos, der Tesla und dieses, der baut so Raketen ohne die Regierung und so Sachen. Ich glaube, der will auch die Leute auf den Mars schicken. Ich wollte meine Kinder immer nur auf den Mond, also der geht dann noch einen Schritt weiter. Okay, den meine ich jetzt aber nicht, sondern einen Mann, der früher mal der reichste Mann der Welt war. Ich gebe euch ein paar Tipps, dann dürft ihr wieder raten. Seid ihr dabei? Seid ihr wach? Ha? Auch die Nachteulen sind mittlerweile so ein bisschen am Leben. Er ist der Chef von mehreren hunderttausend Angestellten und Arbeitern gewesen. Also Vergangenheit. Ja, der Bill Gates ist auch auf dieser Liste. Der ist aber abgerutscht, habe ich gesehen beim Googlen. Dieser reichste Mann der Welt hat 1400 Fahrzeuge in seinem Fuhrpark gehabt. Er war zu seiner Hochzeit Ratgeber für internationale Staatsführer und Unternehmer. Es wird schon leise in der Gemeinde. Und dann ein letzter Tipp, aber ich glaube, die richtige Antwort klang hier links in mein Ohr gerade rein. Lass mich den letzten Tipp noch sagen. Er hatte jährliche Einnahmen in Form von Gold im Wert von, nach heute umgerechnet, 1,2 Milliarden Euro. Salomo, exactly. Der war ja mal eine Zeit lang erfolgreich, bevor er abgekackt und vom Glauben abgefallen ist durch seine sexuellen Leidenschaften, Frauen und Götzendienst. Er hat zu seiner guten Zeit geschrieben, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleib allem Unrecht fern. Das ist eine Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen Körper erfrischt. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bring ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit, dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Wasserfässer überlaufen. Das brauchen wir gerade, den Segen des Gebens und diesen Deal mit Gott. Ich habe mir vorgenommen, ich werde das Vaterunser die nächste Zeit ein bisschen umdeuten. Wir haben nämlich die Woche eine Rechnung bekommen. Ich werde jetzt beten, unser tägliches Gas gib uns heute. Ja, also es war schon eine Erfahrung, die mein Glauben herausgefordert hat, aber wir nehmen es sportlich, Bernd, ne? Genau. So. Wie wachse ich so eng mit Gott zusammen, dass ich so werde, dass ich an ihn denke bei allem, was ich tue, dass ich mich so verhalte, wie Jesus es tut, dass ich mir nicht aufschreiben muss zu beten, sondern es einfach tue, weil es das Normalste von der Welt ist, mit der wichtigsten Person in meinem Leben zu reden? Kenneth Hagin sagt dazu, Kenneth E. Hagin, Simone, nicht nur für dich, aber auch, die geistlichsten Menschen, die er kenne, hat er zu Lebzeiten gesagt, sind die, die gewohnheitsmäßig über dem Wort Gottes meditieren. Wir haben es gelernt, Gott und die übernatürliche Welt zu ignorieren. Wie der Mann mit den Knochen, der geheilt wurde. Das gibt es nicht, das darf nicht sein, das kann nicht sein, also gibt es das nicht. Ne? So dieses Paradigma, Gott gibt es nicht und Wunder gibt es nicht. Und da sind wir nicht mehr, sonst würdest du nicht hier sitzen im Gottesdienst. Aber wir tun noch zu viele Dinge ab und wir müssen uns neu trainieren, uns tunen, uns einstimmen auf das, wo Gott redet, wo seine Frequenz ist. Und das Wichtigste, was du dazu tun kannst, ist das Wort Gottes zu konsumieren und darüber nachzusinnen. Es gibt viele Wege, das zu tun. Die zwei bekanntesten sind, ganz klein bisschen Text zu nehmen, dir vielleicht laut vorzulesen und den Vers immer und immer wieder zu wiederholen, vielleicht auswendig zu lernen, darüber nachzudenken, einzelne Worte vielleicht nachzuschlagen, Gedanken aufzuschreiben, die dir dabei kommen, wenn du das betest. Eine zweite, vielleicht ein bisschen leichtere Methode zum Einstieg ist aber die, das zu tun, was The Chosen mit ihren Filmen machen, ohne Film, nur mit der Bibel, mit Text, mit deiner Fantasie. Früher haben wir gelesen, Kerstin, ne? Wir haben so schön ausgetauscht, lesen. Das heißt, die Bilder spielen sich hier ab und es sind deine. Und ich möchte euch einladen, Susan unterstützt uns musikalisch, so ein bisschen, so ein kleines Beispiel jetzt davon zu genießen. Das bedeutet, ich lese also Johannes 4, die Geschichte der Frau am Brunnen zum Beispiel, und bin die Frau. Oder ich bin Jesus, der ihr begegnet. Oder ich gehöre zur Schar der Jünger, die dazukommen und stelle mir die Konversation vor und meine Gedanken, die Landschaft. Ich tauche voll in meiner Vorstellungskraft in die Geschichte ein. Vielleicht bist du ein anderes Mal der verlorene Sohn, Maria Magdalena oder einer der Zöllner. Es geht darum zu lesen, vorzustellen und ganz bewusst dich auf Gott einzulassen mit deinem ganzen inneren Menschen. Stell dir gerade jetzt die Speisung der 5000 vor. Wenn du magst, schließ die Augen. Sieh doch mal vor deinem inneren Auge das Bild dieser riesigen Menschenmenge. Da sind Hügel, da sind Felsen, du kannst weit schauen und du siehst vor allen Dingen auch den Meister selbst. Du hörst die Geräusche rundherum, das Geplapper von Kindern, der Wind, der über Gräser streicht, irgendwo weint ein Baby. Aber vor allen Dingen hörst du diese Stimme von Jesus selbst heraus. Du spürst die ganze Szene, du spürst die Menge, die sich schiebt und drängt. Alle wollen sie ihn hören. Du stellst dir die Hitze vor, vor allem aber die beruhigende Stimme des Nazareners. Du bemerkst, dass es langsam Abend wird und spürst, wie alle hungrig werden, aber noch keine Lust haben, nach Hause zu gehen. Das Ganze entfaltet sich, die Diskussion entbrandet. Was ist nun zu tun? Da ist der kleine Junge mit seinen 5 Broten und 2 Fischen, die Mama ihm eingepackt hat. Und dann das große Staunen, als Jesus das nimmt, was da ist. Es multipliziert und 5000 Männer plus Frauen und Kinder davon satt werden. Du sonnst dich in diesem miterlebten Wunder. Du hörst den Jubel der Leute. Du blickst in die erstaunten und bewegten Gesichter der Menschen. Schließlich zerstreut sich die Menge und Jesus geht zur Seite. Du setzt dich auf einen Felsen und denkst über das Erlebte nach. Schritte nähern sich dir und Jesus setzt sich neben dich auf den Felsen. So sitzt ihr da, schaut zusammen aufs Wasser, das unten ans Ufer schlägt. Und in Gedanken rekapitulierst du, was du gerade erlebt hast. Ihr sitzt ganz still nebeneinander, Jesus und du. Dann dreht sich Jesus zu dir um und sagt, und, was kann ich für dich tun? Du öffnest dein Herz und erzählst ihm alles, was dich bewegt. Du bekommst von ihm Heilung und Segen und du bist ganz sicher, dass sich deine Herausforderungen mit seiner Hilfe auflösen werden. Erneut sitzt ihr einfach still, ganz nah beieinander. Dann wendest du dich ihm wieder zu und fragst den Meister, und was kann ich für dich tun, Herr? Und dann hörst du einfach zu. Mach das doch gerade jetzt. Frag doch den Herrn, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Ein letztes Zitat und dann lade ich uns ein Gebet der Hingabe an Jesus zu beten, wie wir es immer am Ende des Gottesdienstes tun. Ein Zitat in einem Buch, das ich las von einem Bischof der östlich-orthodoxen Kirche. Ich glaube, so jemanden habe ich im Leben noch nicht zitiert. Der Mann hieß Theophan der Klausner. Er sagte über das Gebet: Beten heißt, mit dem Kopf ins Herz hinabzusteigen und dort vor dem Angesicht des Herrn zu stehen, der immer da ist, der alles sieht in dir. Ich lese es nochmal. Beten heißt, mit dem Kopf ins Herz hinabzusteigen und dort vor dem Angesicht des Herrn zu stehen, der immer da ist und alles sieht in dir. Lass uns doch miteinander stehen für einen Moment und gemeinsam beten.
sein Gebet der Hingabe an Jesus. Du hast es vielleicht gebetet schon, vielleicht schon oft. Und trotzdem können wir es zusammen auch heute erneuern. Und so lade ich dich ein, mir nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich begegne dir heute wie die Frau am Brunnen. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Mach mein Leben neu. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann geh doch nachher nicht weg, wenn der Gottesdienst gleich zu Ende ist, ohne mit Wolfgang. Du bist da, um beim Wolfgang ein kleines Geschenk und ein Gebet für dich abzuholen. Wir feiern das Abendmahl und ich leite das ein. Ist das immer noch korrekt? Ja. So, lass uns stehen bleiben. Ich möchte mich kurz fassen. Ich möchte das segnen. Ich möchte beten darüber. Und ich lade euch ein, dass wir es heute so machen. Ganz kurz, ganz aufmerksam zuhören, dass wir gleich es bei einem Lied, was die Susan hoffentlich noch hat, einfach uns Brot und Saft holen und mit Brot und Saft wieder an unseren Platz gehen und dann zusammen es nehmen. Okay? Also jeder holt es ab. Wir verteilen uns nicht in Gruppen, wie wir es sonst gemacht haben, sondern am Platz und ich bete dann und wir nehmen es gleichzeitig ein. Okay? So lade ich euch ein, betet den Herrn an, holt es euch zügig ab im Vorbeigehen. Und dann wollen wir gemeinsam das Gedächtnis mal halten, so wie es der Herr uns gelehrt hat.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info at cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.